weiß nicht, was ihr schon alles mit diesem Jesus, über den wir gerade gesungen haben, erlebt habt. Ob ihr überhaupt schon mal etwas mit Jesus erlebt habt, ob ihr an ihn glaubt oder nicht. Aber ich glaube an ihn. Und ich habe schon Dinge mit Jesus erlebt. Ich habe erlebt, wie er mich tröstet, wenn ich traurig bin, wenn ich nicht weiter weiß, wie er mich auffängt und ich zu ihm kommen kann mit meiner Trauer. Ich habe erlebt, dass ich mit meinen Schwächen, meinen unreifen Charakter zu Jesus kommen kann und sagen kann, Jesus, oh, ich bin da so ungeduldig, bitte hilf mir da. Ich habe erlebt, wie es mich herausfordert, Dinge zu tun, die nicht in meiner Macht stehen. Das habe ich mit Jesus erlebt. Und jetzt will ich dir eine Frage stellen in Bezug auf Jesus. Hat Jesus dich schon mal vor eine unlösbare Aufgabe gestellt? Hat Jesus dir schon mal etwas aufs Herz gelegt, wo du denkst, das kann ich gar nicht schaffen, das kriege ich nicht hin, dafür weiß ich zu wenig, dafür habe ich zu wenig Kraft, dazu fehlen mir welche Skills? Gibt es etwas, wo du merkst, boah, hier fordert mich Jesus heraus, aber ich kann das gar nicht? Hat Jesus dich schon mal vor eine unlösbare Aufgabe gestellt? Ab und zu begebe ich mich bewusst in Situationen, die ich nicht unter Kontrolle habe. Und es können sicherlich auch einige bestätigen, dass ich manchmal Ideen habe und das können wir machen, das wird toll. Und ich merke, ich habe das gar nicht in der Hand. Und was dann passiert, wenn ich mich in diese Situationen hineinbegebe, wenn ich sie im Prinzip ein Stück weit selber in Gang bringe, dann passiert Folgendes mit mir. Ich sage, Jesus, ich habe das nicht in der Hand. Jesus, ich fand das toll, ich fand, das war eine gute Idee, aber ich merke jetzt so langsam, ich kann das gar nicht leisten, ich kann das gar nicht fassen, ich kann das gar nicht garantieren, dass das klappt. Ein Beispiel. Wir haben normalerweise biblischen Unterricht mit verschiedenen Gemeinden, FEGs aus dem Kreis, und Teenies zwischen 12 und 14 Jahren können viel über Gott und sein Wort lernen. Jetzt haben wir dieses Jahr wenig Anmeldungen gehabt und gesagt, okay, wir machen dieses Jahr, setzen wir aus. Und wir hatten aber dieses Freizeitheim gebucht. Nettes Freizeitheim, und zwar kurz vor meinem Urlaub. Ich wollte in Urlaub fahren und die Frage ist, was machen wir jetzt? Machen wir eine Freizeit für Teens allgemein oder sagen wir ab? Und dann habe ich gedacht, ach, ist so schade, das abzusagen. Wir machen einfach eine Teenie-Freizeit auf Kreisebene. Und ich habe so zwei Rückmeldungen gehabt von anderen Pastoren, die gesagt haben, ja, könnte vielleicht klappen, dass es Interessenten gibt. Und dann gesagt, okay, ich gehe jetzt davon aus, fahre in Urlaub und das wird schon. Nach meinem Urlaub habe ich einen Flyer gemacht und verteilt, weitergegeben an die anderen Gemeinden, und da kam nichts. Und dann stand ich da, okay, das ist jetzt gebucht, ab jetzt kostet es auch Stornogebühren und mir meldet sich keiner an, wie wird das werden, war das vielleicht ein bisschen riskant von dir, Martin. Ich habe gemerkt, boah, das stresst mich. Ich habe gemerkt, jetzt muss ich wieder mal zu Jesus gehen, weil ich merke, ich habe das nicht in der Hand. Und Jesus, bitte schenk, dass sich da Teens anmelden, bitte schenk, dass Mitarbeiter hinzukommen, dass das stattfinden kann, dass wir nicht ein großes Minus machen. Und das hat Jesus geschenkt. Wir haben jetzt schon so knapp 20 Anmeldungen, weitere kommen noch, und das freut mich total. Aber ich will nicht vergessen, dass ich da starten gebetet habe und gesagt, Gott, bitte mach du das, ich habe das nicht in der Hand. Und so möchte ich dich herausfordern, direkt am Anfang dieses Gottesdienstes auch mal sowas zuzulassen, dich mal in was hineinzubegeben, dich auch von Jesus herausfordern zu lassen, etwas zu bewirken, etwas anzufangen, wo du jetzt noch nicht sagen kannst, das kann ich kontrollieren, das kann ich mit dem, was ich so habe, mit meinen normalen Fähigkeiten leisten. Als Jesus leibhaftig auf der Erde unterwegs war, hat er seine Jünger vor unlösbare Aufgaben gestellt. Wenn du mal in der Bibel liest, in den Evangelien, merkst du immer wieder, da kommen Situationen, wo Jesus ein Stück weit seine Jünger in eine Situation hineinbringt und sie können diese Situation nicht meistern. Und um so eine unlösbare Aufgabe geht es heute an diesem Sonntag, in diesem Gottesdienst. Jesus' unlösbare Aufgabe ist folgendes. Kümmert euch um ein Abendessen. 12 Menschen, 12 junge Männer hat Jesus um sich geschart und er gibt ihnen diese Aufgabe. Kümmert euch um ein Abendessen. Habt ihr schon mal ein Abendessen vorbereitet? Ist das unlösbar oder kann man das eigentlich hinkriegen? Das Problem ist die Anzahl der Menschen. Da waren nämlich allein 5000 Männer plus Familien und das war relativ kurzfristig. Es war schon gegen Abend und Jesus sagt, kümmert euch doch mal um ein Abendessen. Und die Jünger stehen da und fragen sich, wie diese unlösbare Aufgabe bewältigt werden kann. Diese Geschichte steht in der Bibel im Lukas-Evangelium, Kapitel 9. Ihr könnt gerne mitlesen, Lukas-Evangelium, Kapitel 9, die Verse 10 bis 17. Als die Apostel, also die 12 Jünger, zu Jesus zurückkamen, berichteten sie ihm alles, was sie getan hatten. Danach nahm Jesus sie mit sich und zog sich in die Nähe der Stadt Bethsaida zurück, um mit ihnen allein zu sein. Aber die Leute merkten es und folgten ihm in großen Scharen. Jesus wies sie nicht ab, sondern sprach zu ihnen über das Reich Gottes und alle, die Heilung nötig hatten, machte er gesund. Wow, alle werden gesund. Als es auf den Abend zuging, jetzt wird es brisant für die Jünger, kamen 12 zu ihm und sagten, schickt die Leute fort, dann können sie in die umliegenden Dörfer und Gehöfte gehen und dort übernachten und etwas zu essen bekommen. Hier sind wir ja an einem einsamen Ort. Jesus erwiderte, gebt doch ihr ihnen zu essen. Gebt doch ihr ihnen zu essen. Warum wollt ihr sie wegschicken? Das könnt ihr doch selber tun, ihnen zu essen geben. Wir haben 5 Brote und 2 Fische. Mehr nicht, entgegneten sie. Oder sollen wir uns etwa auf den Weg machen und für alle diese Leute, diese riesige Menge, Essen kaufen? Da sagte Jesus zu seinen Jüngern, sorgt dafür, dass sich die Leute in Gruppen von je etwa 50 lagern. Die Jünger taten, was Jesus ihnen gesagt hatte. Als alle sich gesetzt hatten, nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel und dankte Gott dafür. Dann zerteilte er die Brote und die Fische und ließ sie durch die Jünger an die Menge verteilen. Und alle aßen und wurden satt. Am Schluss wurde aufgesammelt, was sie übrig gelassen hatten. 12 Körbe voll. Ich habe mal so 5 Brote mitgebracht, 5 Brötchen, aber ich glaube, viel mehr war das auch nicht. Und das ist eure Aufgabe. Jetzt also mit diesen 5 Broten, sagen wir, 10.000 Menschen satt bekommen. Diese Aufgabe stellt Jesus seinen Jüngern. Und als sie sagen, oder vorher schon sagen, hey, wir können die ja wegschicken in die Gehöfte, sagt Jesus, nee, das zählt nicht. Ihr sollt das irgendwie hinbekommen. Das geht nicht. Und dann gucken sie, was haben wir? Ja gut, wir haben hier 5 Brote und 2 Fische, hat ein kleiner Junge dabei gehabt. Das ist das, was wir haben. Was tun wir jetzt damit? Diese Aufgabe ist unlösbar. Was haben die Jünger davor erlebt? Wie kommt es zu dieser Szene in dieser leeren, öden Gegend, wo nichts Greifbares, Nahrhaftes in der Nähe ist? Jesus hatte sie ausgeschickt, das lesen wir auch im Kapitel 9 von Lukas. Jesus hatte sie ausgeschickt, dass sie vom Reich Gottes reden, wie Gott sich diese Welt vorstellt, wie Gott diese Menschen, diese Welt verändern will. Und er hat sie bevollmächtigt, Dämonen auszutreiben und Kranke gesund zu machen. Und sie kommen wieder, immer zu zweit waren sie unterwegs gewesen, von diesem Trainingscamp, von dieser Reise, die sie gemacht haben. Sie kommen zurück und sind bei Jesus. Und eigentlich würde Jesus sich gerne Zeit nehmen für sie. Ich weiß nicht, was er vorhatte, vielleicht so ein bisschen Chill-out, ein bisschen runterkommen, ein bisschen reflektieren, was ist da passiert, was habt ihr erlebt, was hat das mit euch gemacht? Aber das geht nicht. Menschen folgen Jesus. Menschen kommen hinterher in diese einsame Gegend. Sie wollen an Jesus weiter teilhaben. Und wir lesen von 5000 Männern, also eine Riesenmenge, die da ist. Und Jesus sieht diese Menge. Er sieht die Kranken. Er sieht ihre Not. Er sieht, was sie über Gott wissen wollen, was sie nicht verstehen. Und er verschiebt seinen Plan. Er verschiebt seinen Plan und kümmert sich um diese Menschen, die dort zu ihm kommen. Jesus kümmert sich um die Menschen. Seinen Plan schiebt er beiseite. Er sieht diese Not, die da ist, und er heilt und er lehrt und erzählt ihnen von Gott, wie Gott ist und wie Gott ihnen begegnen möchte. Und am Abend dann diese Szene. Eigentlich war es ein netter Tag, es war anstrengend gewesen. Jetzt können sie nach Hause gehen, sie können sich was zu essen kaufen und endlich können wir 12 Jünger, mit Jesus alleine sein. Aber Jesus hat einen anderen Plan. Gebt ihr ihnen zu essen. Gebt doch ihr ihnen zu essen. Schickt sie nicht fort. Die können ruhig hier bleiben. Gebt ihr ihnen doch zu essen. Und ich habe mich gefragt, was will Jesus damit bezwecken? Was soll das? Was erwartet er von seinen Jüngern? Okay, sie haben Kranke gesund gemacht, Dämonen ausgetrieben, danke. Und was erwartet er von ihnen? Sollen sie jetzt auch noch den Next Level Wunder vollbringen? Ist es das, was jetzt passieren soll? Wieder einen Schritt weitergeführt, vollbringt ein Wunder? Was denkst du, was hat Jesus vorgehabt? Warum macht er die menschliche Lösung, die da ist und die okay ist? Es ist ja jetzt nicht, dass die einfach hungern sind, sondern die können weitergehen, sich was zu essen kaufen, ist alles in Ordnung. Das ist nicht notwendig, dass diese Menschen dort jetzt essen. Warum provoziert Jesus die Situation? Was will er von seinen Jüngern? Kranke heilen, check, hat geklappt. Dämonen ausgetrieben, check, hat geklappt. Wunder tun? Da kommen sie gar nicht drauf. Ich glaube, Jesus provoziert die Situation, diese Unmöglichkeit, diese unlösbare Aufgabe, die er ihnen gibt, wo er von ihnen erwartet, etwas zu tun, was nicht in ihrer Macht steht, damit die Jünger eins klar kriegen. Merke, bei unlösbaren Aufgaben an Jesus wenden. Ich glaube, das sollen die Jünger hier lernen. Bei unlösbaren Aufgaben an Jesus wenden. Noch ist er bei ihnen, noch ist er unter ihnen gegenwärtig und kann alles in die Hand nehmen. Aber es wird eine Zeit kommen, wo er für sie sterben wird, wo er auferstehen wird und wo er zu seinem Vater in den Himmel gehen wird. Seinen Geist sendet, aber nicht mehr leibhaftig, so wie jetzt unter ihnen ist. Und für diese Zeit sollen sie etwas lernen. Merke, bei unlösbaren Aufgaben an Jesus wenden. Das Brotwunder war nicht nötig. Die Menschen wären nicht verhungert. Sie hätten sich auf den Gehöften Brot kaufen können. Es folgt auch keine Erweckung daraus. Das haben die Menschen das Wunder mitbekommen. Also es steht auch, in anderen Evangelien lesen sie auch von diesem Wunder, was dort geschieht. Und die Menschen hätten jetzt alle sich 10.000 irgendwie sagen, okay, jetzt folgen nur 12 Jesus nach, sondern 10.000 folgen ihm nach. Und alle haben ein völlig neues Gottesverständnis. Aber so ist das nicht. Sie haben dieses Wunder erlebt. Manche bekommen es mit, andere vielleicht nicht. Aber es geschieht nichts weiteres, wo man sagt, boah, dafür hätte es sich gelohnt. Das Brotwunder war nicht nötig und es hatte auch keinen tieferen geistlichen irgendwie Ertrag, der daraus entstanden ist. Alle waren einfach nur satt und zufrieden. Ein toller Tag geht zu Ende, am Ende noch ein Abendessen, das war nett und schön, aber nicht das Wichtigste an diesem Tag, oder? Jesus konstruiert hier eine Trainingssituation. Er konstruiert eine Situation für seine Jünger und die ist nicht notwendig und man sieht das so schön. Manchmal sind Dinge, denkst, hey, das muss jetzt sein, da muss Jesus eingreifen. 12 Jünger auf dem See, sie kommen in einen Sturm und sie drohen unterzugehen und Jesus kommt zu ihnen und rettet ihn. Absolut notwendig, verständlich. Hier ist es einfach nett gewesen, aber die Jünger, gerade sie, sollen etwas lernen über Jesus. Jesus weiß, wenn ich nicht mehr leibhaftig da bin, dann werden meine Jünger, die Menschen, die mir nachfolgen, die an mich glauben werden, die werden vor unlösbaren Aufgaben stehen. Und dann sollen sie sich an Folgendes erinnern. Bei unlösbaren Aufgaben an Jesus wenden. Ich habe mir zu Hause jetzt mal so einen, wie ist denn hier? Nein. Einen gelben Zettel an meinen Bildschirm geklebt und da steht das drauf. Bei unlösbaren Aufgaben an Jesus wenden. Ich möchte dich ermutigen, das auch zu tun. Nimm dir mal so einen Zettel, kipp den irgendwo hin, ans Telefon oder an den Laptop oder an den Kühlschrank. Immer dort, wo du am besten mit unlösbaren Aufgaben konfrontieren wirst. Und dann liest das mal. Ah, bei unlösbaren Aufgaben an Jesus wenden. Nicht verzweifeln, an Jesus wenden. Das habe ich schon gemacht diese Woche und das ist nicht schlecht. Und man vergisst das so oft. Ah, wie kriege ich das hin? Ich weiß nicht weiter. Wie soll ich das machen? Ja, da kann ich nicht helfen. Aber doch, ich kann doch eins. Ich kann mich an Jesus wenden. Das ist das, was die Jünger lernen sollen. Vielleicht hätten die das Wunder auch vollbringen können, aber darum ging es gar nicht. Sondern merken, ich habe Dinge nicht in der Hand, aber Jesus hat sie in der Hand. Und wenn ich nicht weiter weiß, und das ist das Schöne, als Christ, du musst nicht alles wissen, du musst nicht alles können, du darfst verzweifeln, verzagen, aber du darfst dich auch immer an Jesus wenden. Wie gehen wir mit Herausforderungen, Aufgaben und Problemen um? Was sind deine Strategien, wenn du so an Dinge kommst und merkst, hey, mit meinen bisherigen Fähigkeiten komme ich hier nicht weiter. Hier muss ich was Neues lernen, was mehr wissen, mich weiterbilden. Wie gehst du mit solchen Dingen um? Bist du jemand, der schnell verzagt und sagst, okay, da habe ich mich zu weit hinausgewagt, ich gehe einen Schritt zurück, bleib bei dem, was ich kann? Oder jemand, der dann lernt? Ich habe mir gedacht, es ist ja okay, dass wir Dinge selber bewältigen können. Wir müssen auch nicht Gott mit allen Dingen nerven. War eine These jetzt hier. Und ich kann auch viele Dinge. Und die kann ich einfach machen und das ist in Ordnung. Und das liegt in meiner Hand. Und da habe ich Dinge gelernt, da habe ich Fähigkeiten, die kann ich bewältigen. Deswegen habe ich mir gesagt, das Erste, was ich mich ja fragen kann, wenn ich an eine schwierige Situation herankomme, kann ich die Situation selbst bewältigen. Die Jünger haben gesagt, wir können die Leute doch dorthin schicken, wo sie etwas zu essen kaufen können. Sie machen sich Gedanken um diese Menschen und wollen, dass sie versorgt sind. Kann ich die Aufgabe selbst bewältigen? Wenn das nicht klappt und ich merke, ich komme nicht weiter, die zweite Möglichkeit, kann mir jemand bei meinem Problem helfen? Da wird es schon schwieriger. Andere fragen, um Hilfe bitten, zugeben, hey, das kriege ich nicht alleine hin, das können wir doch auch tun. Andere bei Problemen um Hilfe bitten. Und erst an dritter Stelle ist die Situation unlösbar, komme ich nicht weiter, komme ich mit der Hilfe von anderen nicht weiter, die Gott mir an die Seite gestellt hat, dann bei unlösbaren Aufgaben an Jesus wenden. Dann, wenn du nicht weiterkommst, du kannst mit allem über Jesus reden, aber wenn du nicht weiterkommst, dann auf jeden Fall. Nachahmenswert. Das ist der Titel unserer Predigtreihe. Und ich finde diese Hip-Hop-Tänzerin total cool. Das kriege ich, glaube ich, nicht so hin, so cool da rumdancen in der Stadt. Aber wir wollen auch gucken, nicht wie gut wir tanzen können, sondern wie gut wir Jesus nachahmen können. Wie gut wir Jesus ähnlicher werden können, weil Jesus ist es wert, nachgeahmt zu werden. Das, wie er handelt, wie er Menschen begegnet, wie seine Beziehung zu Gott ist, das ist nachahmenswert. Was an dieser Geschichte ist für die Jünger und infolgedessen auch für uns an Jesus nachahmenswert. Jesus hatte einen Plan im Kopf. Jesus wollte sich eine Auszeit nehmen mit den Jüngern. Sie hatten eine spannende, aufregende Reise hinter sich. Viel erlebt, das hat viel Kraft gekostet und jetzt war eine Auszeit geplant. Aber als Jesus die Not der Menschen sieht, ändert er seinen Plan. Das ist nachahmenswert. Wenn dir Menschen in Not begegnen und du eigentlich einen anderen Plan im Kopf hast, dann ändere deinen Plan und begegne der Not. Das war doch wichtig gewesen, oder? Diese Zeit mit den Jüngern alleine, auf jeden Fall. Trotzdem, als Jesus diese Menschen sieht, als sie zu ihm strömen, da wendet er sich ihnen zu. Er geht auf ihre Not ein, ihre körperliche Not, ihre geistliche Not und ist für sie da. Das ist nachahmenswert. Und ich weiß nicht, wie oft du einen Plan im Kopf hast, ob jemand bist, der relativ entspannt durchs Leben geht und guckt mal, was passiert, oder ob jemand bist, bei dem das Jahr eigentlich fertig geplant ist, jede Minute eingeteilt ist. So oder so gilt, wenn du Jesus nachahmen möchtest, dann sei dann, wenn dir Not begegnet, dann pack deinen Terminkalender zur Seite und sei für die Menschen in Not da. Nachahmenswert. Ändere deinen Plan. Nimm dich der Menschen an. Jesus sieht die Not der Menschen und er ist für sie da. Er gibt uns auch so ein Bild, was da für ihn vor seinem geistlichen Auge passiert. Diese Menschen sind wie Schafe. Schafe, die eigentlich Leitung brauchen, die geführt werden wollen. Und es fehlt ihnen an einem Hirten. Diese Menschen, die hier gekommen sind, diese 10.000 Leute, sind wie Schafe ohne Hirten. Und ich möchte für sie da sein. Ich möchte ihnen Wegweisung geben. Wo sind Menschen in deinem Umfeld verloren und wie kannst du für sie Hirte sein? Wo kann Gott dir so einen Blick dafür schenken, so einen Hirtenblick und zu sehen, hey, hier stellt mich Gott hin, hier auf meine Arbeit, in meinen Verein, in meine Schule, da, wo ich meinen Hobbys nachgebe. Okay. Danke sehr. Steffen hat das irgendwie wieder in den Griff bekommen dahin. Wie Schafe ohne Hirten. Menschen in deinem Umfeld, wo schenkt Gott dir so einen Blick, wie es ihn hat? Hey, meinen Plan zur Seite schieben, der Not begegnen. Wir dürfen nicht zu beschäftigt sein mit ganz wichtigen Programmen und Inhalten und Aufgaben, dass wir die Not der Menschen übersehen, nicht mehr mitbekommen. Und ich denke, 2 Wochen zurück, wo ich über diese Frau gepredigt habe, die 18 Jahre lang krumm geht, die geplagt ist von einer Krankheit, von einer Schwäche. Und Menschen nehmen das gar nicht mehr wahr. Aber Jesus sieht sie und ruft sie nach vorne und heilt sie. Jesus sieht die Not noch und das ist unser Gebet oder mein Gebet, dass er mich auch wieder sehend macht für Not. Not, die da ist, die mich umgibt und wo er mich gebrauchen möchte, als jemand, der ihm nachahmt, um dieser Not zu begegnen. Und auch hier gilt aber, bei unerträglicher Not an Jesus wenden. Wenn du Not siehst und nicht weiter weißt und denkst, ich kann dir nicht begegnen, ich werde dieser Not nicht gerecht, dann gilt auch hier, du darfst dich an Jesus wenden. Vielleicht denkst du jetzt, wie kann ich für andere Menschen ein Hirte sein? Ich bin doch selbst verloren. Ich bin doch selber nicht angekommen. Mir fehlt doch selber jemand, der mich leitet, der mir den Weg zeigt. Dann will ich dir eins sagen, Jesus sucht dich schon sein ganzes Leben lang. Jesus geht dir nach. Er hatte diese Menschen im Blick, die dort zusammenkamen, aber er hat auch dich im Blick. Und er wünscht dich so sehr, dass du dich nicht länger vor ihm versteckst, sondern dass du dich von ihm finden lässt. Dass du sagst, Jesus, hier bin ich und ich bin verloren und ich bin verzweifelt und ich bin überfordert und ich komme mit meiner Schuld, die auf mir liegt, nicht klar, nicht zurecht. Und ich bitte dich, dass du mich findest und mich rettest. Wenn du Jesus nicht hast, dann hast du einige unlösbare Aufgaben in deinem Leben zu bewältigen. Erste Aufgabe, unlösbar. Frieden mit Gott geht nicht ohne Jesus. Noch eine unlösbare Aufgabe. Die Schuld, die du auf dich geladen hast, und das passiert zwangsläufig als Menschen dieser Welt, dass wir schuldig werden an unseren Mitmenschen und auch an Gott, wenn wir ihn nicht anerkennen. Eine unlösbare Aufgabe, diese Schuld, die auf dir lastet, loszuwerden. Noch eine unlösbare Aufgabe. Vergeben können, wo andere an dir schuldig geworden sind, wo andere dich verletzt haben, dich fertig gemacht haben, an dir schuldig geworden sind, dich gedemütigt haben und du hast diesen Hass im Herzen und kriegst ihn nicht los und er verfolgt dich und du willst ihn gar nicht loslassen. Dann lass dir sagen, Jesus kann dir Vergebung schenken für dich und auch Vergebung schenken für den anderen. Unlösbare Aufgaben, Hass, Verletzung loszulassen. Abzugeben und sagen, Gott, ich gebe das an dich ab und ich vergebe diesem Menschen. Unlösbare Aufgaben. Aufgaben, die Menschen ohne Jesus haben. Noch eine Aufgabe. Die Macht des Todes besiegen. Das kriegen wir nicht hin. Wir haben Forscher, wir haben Wissenschaftler, wir haben Kosmetik, die uns jünger aussehen lässt und Jugend ist so das Ideal, jung, frisch aussehen. Und trotzdem merke ich, die Haare werden dünner, ein weißes Haar im Bart und man baut ab, man wird älter. Mit 34 merke ich das schon. Also die Macht des Todes, die ist da und die betrifft mich und ich kann die nicht besiegen. Aber Jesus hat die Macht des Todes besiegt. Darum, was hindert dich, dich an Jesus zu wenden? An den, der alles in der Hand hat, der Herr dieser Welt ist. Der dir Frieden mit Gott ermöglicht. Frieden mit Gott, der dir deine Schuld vergibt, die du auf dich geladen hast, die du nicht los wirst, die dich verfolgt. Der dir Liebe für den anderen schenkt und die Kraft, vergeben zu können. Der den Tod besiegt hat, weil er auferstanden ist und der dir Auferstehungskraft gibt. Was hindert dich, dich an Jesus zu wenden, wenn du verloren bist? Ergreif das. Sag, hey Jesus, ich möchte mit dir mein Leben gestalten. Ich möchte an dir festhalten. Ich möchte, dass du mich findest. Wir singen jetzt ein Lied gemeinsam. Das heißt, komm heute zum Vater. Und der Vater ist ein Bild für Gott. Vielleicht hast du deinen Vater nicht in guter Erinnerung. Dann lass dir sagen, Gott ist der Vater, den wir alle nicht hatten, den wir als Männer auch nicht in dieser Perfektion hinbekommen. Gott ist so, wie ein Vater zu sein hat. Und er liebt dich und er freut sich über dich. Und er sieht dich, wenn du verloren bist. Und er will, dass du zu ihm zurückkommst. Deshalb hat er Jesus seinen Sohn auf diese Erde geschickt, damit er dir nachgeht, damit er sein Leben gibt für dich, damit du zurück zu Gott finden kannst und Frieden schließen kannst. Nach diesem Lied möchte ich ein Gebet sprechen. Und wir werden das einblenden, dieses Gebet über PowerPoint. Du bist eingeladen, dieses Gebet mitzusprechen. Zu sagen, Jesus, ich komme jetzt zu dir. Jesus, ich lasse mich auf dich ein. Ich möchte dir begegnen. Komm heute zum Vater.
Ist da etwas zerbrochen in
Ich folge Jesus nach und es ist das Beste, was ich in meinem Leben tun kann. Es ist herausfordernd, aber es ist das Einzige. Also, wenn ich dir etwas empfehlen kann, ist es, Jesus zu ergreifen, dich an ihm festzumachen. Mit all diesen Dingen, die ich eben gesagt habe, mit all diesen unlösbaren Aufgaben zu sagen, Jesus, an dir halte ich mich fest. An Jesus klammer ich mich und auf ihn setze ich mein Leben. Ich möchte jetzt dieses Gebet beten und ich lade dich ein, dazu aufzustehen, es mitzubeten, wenn du das möchtest. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Wir sehen das hier auch eingeblendet. Bekommen wir das noch, oder? Okay, dann spreche ich das vor, Satz für Satz, und du bist eingeladen, es nachzusprechen. Jesus, ich komme jetzt zu dir.
Jesus, ich komme jetzt zu dir.
Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist.
Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist.
Ich möchte dir mein Leben geben.
Ich möchte dir mein Leben geben.
Du bist gekommen, um meinem Leben Sinn zu geben.
Ich gebe dir meine Vergangenheit.
Mache heil, wo man mich verletzt hat.
Vergib mir, wo ich an dir schuldig geworden bin.
Ich möchte dich besser kennenlernen.
Mit dir möchte ich meine Zukunft gestalten.
Jesus, ich lade dich in mein Leben ein.
Jesus, ich lade dich in mein Leben ein.
Amen. In der Bibel steht, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand mir aufmacht, dann werde ich mit ihm, zu ihm einkehren und mit ihm essen, mit ihm feiern. Und wenn Jesus sagt, Jesus kommt zu mir, dann wird er diese Tür nicht zulassen, sondern wird eintreten in dein Leben. Ihr könnt euch wieder setzen. Wir möchten gleich zusammen das Abendmahl feiern. Abendmahl. Jesus kommt zu mir und feiert mit mir. Feiert mit mir, dass ich mit ihm leben möchte, dass ich ihm vertraue. Und er feiert das, indem er sagt, ich bin für dich gestorben. Und so wollen wir gleich ein Brot nehmen, das seht ihr auf den Tischen. Und dieses Brot steht dafür, dass Jesu Leib für dich gebrochen wurde, dass er gestorben ist, dass er deine Schuld auf sich genommen hat. Und wir haben Saft da, der steht für das Blut von Jesus, das für dich vergossen wurde, zur Vergebung deiner Sünden. Damit unlösbare Aufgaben durch Jesu Erlösung für dich lösbar werden. Ich möchte hier noch einige Verse aus dem Johannesevangelium vorlesen. Johannes Kapitel 6. Jesus entgegnete: Ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Also das passiert hier nach diesem Brotwunder. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Bevollmächtigten bestätigt. Da fragten sie ihn: Was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Jesus antwortete: Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Doch nun sagten sie: Wenn wir dir glauben sollen, dass du von Gott gesandt bist, dann lass uns ein Wunder sehen, das es uns beweist. Wo bleibt dieser Beweis? Damals in der Wüste haben unsere Vorfahren Manna gegessen, wie es ja auch in der Schrift heißt. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus erwiderte: Ich sage euch, das Brot vom Himmel hat euch nicht Mose gegeben. Es ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt, Jesus Christus. Herr, sagten sie zu ihm, gib uns von diesem Brot. Jesus antwortete: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Gebt ihr ihnen zu essen. Damit fordert Jesus seine Jünger heraus. Und auch wir kommen dieser Aufgabe nach, wenn wir Menschen zum Abendmahl einladen. Gebt ihr ihnen zu essen. Deshalb feiern Christen Abendmahl. Sie erinnern sich daran und sie verkünden: Jesus ist der Herr, Jesus ist das Brot des Lebens, Jesus ist für sie gestorben. Beim Abendmahl halten wir mehr in der Hand als beim Brotwunder, auch wenn es spektakulärer klingt. Wer wäre nicht gern dabei gewesen? 5000 Männer, 10.000 Menschen werden satt. Aber das, was wir hier haben, und auch wenn es nur Brot ist, was wir gekauft haben und aufgeteilt haben, so steht es doch etwa für Jesus Christus, der sein Leib gegeben hat für dich. Beim Abendmahl hältst du mehr in der Hand als beim Brotwunder. Du hältst Jesus Christus in der Hand. Du kannst ihn aufnehmen und annehmen, wenn du mit uns zusammen Abendmahl feiern. Abendmahl feiern bedeutet Jesus aufnehmen. Abendmahl feiern bedeutet, Jesus lebt in mir. Abendmahl feiern bedeutet, Jesus hat mich gefunden, ich bin nicht mehr verloren. Wir haben jetzt eine kurze instrumentale Zeit und da könnt ihr nochmal in euch gehen und dann euch Brot und Saft nehmen, zu eurem Platz zurückgehen. Denkt daran, bitte die Maske aufzusetzen und dann feiern wir zusammen das Abendmahl. Ich danke dir, dass du das Brot des Himmels bist und dass du nicht im Himmel geblieben bist, sondern auf diese Erde gekommen bist. Danke, dass du dein Leib hingegeben hast, dass du dich ans Kreuz hast schlagen lassen für meine Schuld, damit ich Frieden mit Gott haben kann. Danke, dass du diese Nahrung bist, die nicht nur eine kurze Zeit satt machst, sondern für immer, bis ins ewige Leben hinein. Danke, dass diese Auferstehungskraft, die du erlebt hast, dass sie durch dich, der in uns lebst, auch in uns wirkt. Danke, Jesus, für dein Blut, das du vergossen hast, damit wir leben können, damit der neue Bund mit Gott besiegelt ist. Wir sind frei, wir sind Kinder Gottes. Er löst, erneuert. Und in dieser Freude können wir vor Gott stehen, können wir ihm ganz nah sein. Danke, Jesus, dass du das möglich gemacht hast. Und ich lese aus dem Korintherbrief noch zwei Verse. Beim Mahl des Herrn trinken wir aus dem Becher, für den wir Gott mit einem Dankgebet preisen. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteile neben mir haben, was das Blut Christi für uns bewirkt hat? Wir brechen das Brot in Stücke und essen davon. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was Christus durch die Hingabe seines Leibes in den Tod für uns getan hat? Es ist ein Brot. Und weil wir alle von diesem einen Brot essen, sind wir alle, die wir viele sind und unterschiedlich sind, auch darin ein Leib. Jesu Blut für dich vergossen zum Leben. Und Jesu Leib gebrochen. Gebrochen, damit du frei sein kannst, erlöst vor Gott stehen.